Nun Pax Vobiscum, Friede sei mit euch in Christo, euch allen hier in Wedel. Ich grüße euch aus der Zeit des Martin Luther, aus der Zeit von 1517 oder dem 16. Jahrhundert. Und so ist es. Man hat damals ein bisschen anders geredet als heute etwa, aber immerhin. Wir wollen uns heute ein bisschen in meine Zeit, die des Martin Luther, begeben und einmal überlegen, was hatte ich zu sagen oder was hatte ich damals zu sagen oder was hätte ich heute noch zu sagen. Ich habe ja damals schon sehr viel zu sagen gehabt. Wenn ihr mal schaut, dieses hier sind nur zwei der Bände der Weimarer Ausgabe, der Gesamtausgabe der Schriften Martin Luthers. Insgesamt sind das 90 Bände, alle gefüllt mit dem, was Martin Luther im Lauf seiner Zeit und der Jahre geschrieben hat. Und das alles noch von Hand. Stellt euch das mal vor. Aber immerhin, es gilt heute als ein Zeichen besonderer Gelehrsamkeit, wenn in einer Studierstube noch die Weimarer Ausgabe komplett steht. Ich habe mir sagen lassen, hier in Schulau sei die einzige Gemeinde des gesamten Landkreises, in der die Weimarer Ausgabe steht. Nun, was hätte ich heute noch zu sagen, wäre ich Martin Luther? Ihr heute seid eigentlich gar nicht so anders, als wir damals im Mittelalter gewesen. Ihr habt keinen Grund, über das Mittelalter die Nase zu rümpfen. Es fängt schon an bei der Medizin. Ihr denkt immer, wir hätten damals keine Ahnung gehabt. Aber die mittelalterliche Medizin war schon viel besser als ihr Ruf. Wundversorgung, Knochenbrüche konnten wir alles wunderbar heilen. Wir hatten Salben schon, oder sagen wir Schlammpackungen gegen Verstauchungen und gegen Schwellungen, waren genauso gut wie moderne. Man hat nämlich einiger Zeit mal einige alte Rezepte wiederentdeckt und hat sie nachgekocht und hat sie ausprobiert. Sie helfen genauso gut wie damals wie heute die modernen Salben gegen Schwellungen und Stauchungen. Sie machen nur ein bisschen mehr Schlamm und ein bisschen mehr Dreck. Aber man könnte auch sagen, wir waren damals schon wie ihr heute und so vieles, was ihr heute kennt, gab es damals auch schon. Oder umgekehrt. Zum Beispiel, wie heißt das? Fake News. Was heute alles verbreitet wird an Falschnachrichten, Verschwörungstheorien, das gab es damals doch alles auch schon bei mir. Nach dem Tode des Martin Luther wurden schon die ersten falschen Versionen ausgestreut. Es hieße, ich hätte mich in den letzten Minuten meines Lebens vor lauter Angst mit dem Betttuche selber erwürgt. Und später hätte man, als man mich zu Grab gelegt hätte, ein Rumpeln und Donnern im Grabe gehört. Nach 3 Tagen hätte man das Grab geöffnet und es leer vorgefunden. Nur noch die schwarze Kutte hätte drin gelegen und ein wenig Schwefelgestank wäre aufgekommen. Hört sich fast an wie dieses Halloween, aber ist tatsächlich belegt und bezeugt. Also, dass es geschrieben wurde, nicht, dass es stimmt. Und es hätte auch geheißen, ich hätte mich auf dem Sterbebett voller Gram verzehrt über den Schaden, den ich der Kirche angerichtet hätte mit meiner Theologie. Dabei war das letzte Wort, das ich auf dem Sterbebett gesprochen habe, ein mit letzter Kraft hingehauchtes Ja. Sterben war nämlich damals eine öffentliche Angelegenheit. 7, 8 Menschen standen um dein Bett herum, und es war genau festgelegt, was man zu sagen oder zu fragen hatte. Und die letzte Frage, die man einem Doktor der Theologie in seinem Leben stellte, war: Bekennst du dich auch auf dem Sterbebett noch zu deiner Lehre? Ja. Nun aber, wenn ich heute schauen würde, jede Revolution oder jede Reformation würde heute sowas wie durch einen Shitsturm zunichte gemacht und zugrunde gegangen wäre. Aber neue Medien soll man nutzen. Was war nämlich damals neu für uns? Der Buchdruck. Gerade erst erfunden. Wir haben die neuen Medien genutzt, um die Bücher zu drucken, unsere Ideen zu verbreiten. Also nutzt heute auch ruhig die neuen Medien, das Internet und die Homepages und nutzt die Chancen, die sich bieten, um die Botschaft und das Wort Gottes zu verbreiten. In meiner Zeit damals war es Lukas Cranach, der viel geleistet hat mit seinen Bildern. Er hat gemalt für Menschen, die nicht lesen können. So viele Menschen konnten nicht lesen damals. Und Lukas Cranach hat Bilder gemalt. Es heißt nur, er hätte eine etwas eitle Frau gehabt. Damals war es ja üblich, dass man auch die Wittenberger Bürger oder die reichen Mäzene auf einem Bild mit veröffentlichte und malte. Und sie soll ihm in den Ohren gelegen haben, mal doch auch mal mich auf ein Bild. Er hat es ihr versprochen, und als das große Altarbild dann in Wittenberg enthüllt wurde, da sei sie durch die Reihen nach vorne gestürmt. Wo bin ich denn jetzt auf dem Bild? Ich sehe mich ja gar nicht. Und sie hätte ihren Mann angefaucht, du wolltest mich doch malen. Doch, hat er gesagt, mein Schätzchen, beruhige dich. Ich habe dich doch gemalt. In deinem schönsten Mantel. Und dann noch von deiner schönsten Seite. Von hinten. Aber gut, schön. Und wir waren damals eben teilweise genauso frech und teilweise so genauso kräftig wie ihr heute. Was ihr manchmal in euren Internet da so verbreitet an einigen Schimpfworten. Naja, habt ihr mal gesungen das schöne Lutherlied, erhalt uns Herr bei deinem Wort und steuere deiner Feinde Mord? Wenn ihr glaubt, das sei starker Tobak. Das Original damals lautete, erhalt uns Herr bei deinem Wort und steuere des Papstes und der Türken Mord. Man war nicht zimperlich damals, auch ich nicht. Auch wenn, Stichwort Fake News, der Buchdruck damals schon die Worte hier stehe ich kann nicht anders in meiner berühmten Antwort dazu erfunden hat. Ich habe einfach nur gesagt, ich widerrufe nicht, aber es klang einfach besser noch zu sagen, hier stehe ich kann nicht anders. Aber wie gesagt, ihr seid nicht anders als wir damals im Mittelalter. Das Internet ist genauso ein Pranger wie manchmal damals bei uns. Irgendwelche Schandmäuler, lästerlichen, meistens Frauen oder Menschen, die sich was zu Schulden kommen lassen, haben wir an den Pranger gestellt auf dem Marktplatz und sie öffentlich mit Gemüse beworfen. Wenn wir gnädig waren, war das Gemüse noch genießbar. Aber danach war natürlich das Leben eines solchen Menschen zerstört, sein Ruf dahin. Macht ihr im Internet heute etwas anderes? Mit eurem Mobbing, wo ihr Menschen zur Verzweiflung bringt und über sie herfallt, obwohl man am Ende längst nicht mehr weiß, worum es eigentlich geht. Nun ja, und dann ist noch eines neu oder auch wiederum gleich. Neu und doch gleich. Ihr habt hier so eine komische Pandemie, eine Seuche grassiert bei euch in eurem Dorf, in eurer Stadt, auf der ganzen Welt. Ihr nennt sie Corona. Das, was heute für euch Corona ist, das war für uns damals die Pest, die wirkliche Geißel unserer Zeit mit völlig anderen Todeszahlen. Und wir wären damals froh gewesen, hätte die Medizin so schnell gelernt wie bei euch heute. Also lasst euch nicht zu sehr verunsichern. Ich erzähle mal, was damals hier in Wittenberg los war, zum Beispiel im Jahre 1527, als hier die Pest ausbrach. Plötzlich war die Seuche da, die Krankheit, die Menschen wurden krank. Niemand wusste, was er oder sie tun sollte. Und die Ärzte waren in Wahrheit hilflos. Auch wenn sie versuchten, sich mit diesen Schnabelmasken und getränkten Tüchern zu schützen. Denn man nahm damals an, dass die Pest sich durch die Luft verbreiten würde, durch Miasmen, also schlechte Gerüche. Ja, es war eine andere Sache gewesen, aber kommt ja eigentlich der Corona ziemlich nah, nicht? Die sich durch die Luft verbreitet. Hätten wir damals gewusst, dass die Pest durch einen Floh übertragen wird. Aber dann stand man vor Wittenberg, in Wittenberg vor der Frage, soll ich oder soll ich nicht? Nämlich fliehen, woanders hingehen, an einen anderen Ort, wo die Pest vielleicht nicht hinkommt. Aber wer hat schon die Möglichkeit? Wer ein Gewerbe hat oder gebraucht wird? Andererseits, was nützt es einem, wenn man bei seiner Bäckerei oder bei seinem Laden bleibt und dann an der Pest stirbt? Da haben sich einige echte Gewissensbisse gemacht. Und einige hatten ein schlechtes Gewissen, weil sie geflohen waren und ihren Ort, ihre Stadt, ihr Haus hinterlassen haben. Aber sie hatten doch so viel Angst, dass sie geflohen sind. Als die Pest in Wittenberg zum Ausbruch kam, da hat mich der Kurfürst Johann Friedrich aufgefordert, nach Jena überzusiedeln. Aber ich bin doch lieber in Wittenberg geblieben, zusammen mit Johannes Bugenhagen und zwei Kaplänen. Ich habe Vorlesungen und Predigten gehalten und den Dienst als Seelsorger an den Kranken versehen. Ich lese euch mal vor, was ich damals an Georg Spalatin, an den Sekretär des Kurfürsten, geschrieben habe. vom 19. August 1527. Die Pest hat hier zwar angefangen, aber sie ist recht gnädig. Die Furcht und die Flucht der Leute davor ist jedoch erstaunlich, so dass ich eine solche Ungeheuerlichkeit des Satans vorher noch nicht gesehen habe. So sehr erschreckt er die Leute, ja, er freut sich, die Herzen so verzagt zu machen, natürlich, damit er diese einzigartige Universität zerstreue und verderbe, welche er nicht ohne Ursache vor allen anderen hasst. Jedoch sind während der ganzen Zeit der Pest bis auf diesen Tag nicht mehr als 18 Todesfälle gewesen, einschließlich derer, die innerhalb der Stadt waren, Mädchen und Kinder, alles mitgezählt. War immerhin eine Sterberate von fast 2%. In der Fischervorstadt ist sie die Pest heftiger gewütet, in unserem Stadtteil noch kein Todesfall, obwohl alle Toten da begraben werden. Heute haben wir die Frau von Thilo Dehne begraben, welche gestern fast in meinen Armen gestorben ist, und ist dies der erste Todesfall mitten in der Stadt. Jene 18 Beerdigungen haben um mich her nur am Elstertor stattgefunden. Unter ihnen war auch Barbara, die Schwester eures Eberhards, die schon erwachsen war. Das sage dem Magister Eberhard. Aber auch die Tochter des Johannes Gutenberg ist gestorben. Hans Luft ist wieder aufgekommen und hat die Pest überwunden, und viele andere würden wieder gesund, wenn sie Arznei nähmen. Aber viele sind so beschränkt, dass sie die Arzneien verachten und ohne Ursache sterben. Der kleine Sohn des Justus Jonas, der Johannes, ist auch gestorben. Er war mit seiner Familie nach Hause gefahren. Ich bleibe, und das ist wegen dieser ungeheuren Furcht unter dem Volke auch nötig. Daher sind Bugenhagen und ich allein hier mit den Kaplanen. Christus aber ist da, damit wir nicht allein sind. Er wird auch in uns triumphieren über die alte Schlange, den Mörder und Urheber der Sünde, wie sehr er auch immer seine Verse stechen mag. Betet für uns und gehabt euch wohl. Wenn ich so einmal schaue und vergleiche die Zeit von heute und damals, dann seht euch heute doch an. Kaum eine Krankheit hat bis heute solche Spuren in eurer Kultur hinterlassen und das kulturelle Gedächtnis Europas so tief geprägt wie diese Pest damals. Auch wenn der letzte große Ausbruch nun schon 3 Jahrhunderte zurückliegt, wie es bis heute gegenwärtig. Kein Mittelalterroman kommt ohne einen Anklang an die Pest. Und sogar das Auftauchen des Pestarztes mit der Schnabelmaske sorgt heute noch für Grusel bei Halloween oder sowas. Doch heute drücken wir unsere tiefste Verachtung für etwas damit aus, dass wir es hassen wie die Pest. Und wer jemand nach dem Niesen Gesundheit wünscht, der macht dies unbewusst in Reaktion auf die Pestsymptome der damaligen Zeit. Die erbarmungslos und schnell zuschlagende Seuche, vor der offenbar kaum eine Vorkehrung oder Heilmittel half, und die unterschiedslos Reiche und Arme, Fromme und Gottlose in großer Zahl dahinraffte, die beeindruckte nicht nur die Zeitgenossen und uns damals während der damals mittelalterlichen Ausbrüche, sondern noch spätere Generationen sagten, das ist die Krankheit schlechthin. Nicht von ungefähr haben sich in dieser Pandemie des 20. und 21. Jahrhunderts so viele Anklänge an die Pest wieder erhalten. Auch wenn es klinisch gesehen zwei völlig verschiedene Krankheiten sind, aber es gibt ja so viele Parallelen im Hinblick auf die Reaktionen und die Gegenmaßnahmen. Aber auch die Pest, nein, die war nicht ein einmaliges Phänomen. Phasen des Auftretens über hunderte von Jahren wechseln sich ab. Zum Teil sehr unterschiedlich, in einigen Städten wütete sie, in anderen gar nicht. Und ja, sie war auch der Motor für viele Veränderungen in Gesellschaft und selbst auch der Religion. Nun, Letzteres müssen wir heute noch abwarten, aber hätte die Medizin mal damals im Mittelalter so schnell einen Impfstoff und Heilmittel entwickeln können, wie hier bei euch heute. Aber ich lese euch mal vor, das ist nämlich interessant, was ich damals schon zu Zeiten der Pest empfohlen habe. Ich schrieb damals, gebrauche die Arznei, nimm zu dir, was dir helfen kann, räuchere Haus, Hof und Gasse, meide auch Personen und Stätten, wo dein Nächster dich nicht braucht oder wieder gesund ist, und verhalte dich wie einer, der ein allgemeines Feuer dämpfen wollte. Denn was ist die Pest anderes als ein Feuer, das nicht Holz und Stroh, sondern Leib und Leben auffrisst? Klingt doch eigentlich sehr modern, findet ihr nicht? Ja, und wie gesagt, auch wenn die Pestepidemien des Mittelalters medizinisch wenig mit der aktuellen Corona-Pandemie zusammen gemein haben, so gibt es doch so viele Ähnlichkeiten. Die Idee, erkrankte Menschen aus den Risikogebieten zu isolieren, die wurde ja eigentlich schon im 14. Jahrhundert erfunden. Reisen und Händler mussten manchmal 40 Tage auf einer vorgelagerten Insel oder in Isolation bleiben, bis sie in die Städte durften. Venedig hat das mal auf schon ein paar mehr Tage noch aufgeweitet, auf 40 Tage nämlich, auf die Quarantäne. Und daher kommt eure heutige Quarantäne. Wenn auch damals aller Reichtum die Stadt Venedig nicht vor der Pest schützen konnte, auch nicht die Pestnasen und die Masken mit den überlangen schnabelartigen Zinken. Aber selbst in Wittenberg gab es im 16. Jahrhundert noch im Laufe von fast 100 Jahren 12 Pestausbrüche. Dreimal allein hatte die Wittenberger Universität wegen der Pest die Stadt verlassen. Wer wohlhabend war und konnte, der floh aufs Land. Aber ich hatte schon gesagt, ich, Martin Luther, war immer geblieben in Wittenberg, hatte mich entschieden, für Kranke und Sterbende zu sorgen und mein Zuhause, das Lutherhaus, vorübergehend in ein provisorisches Krankenhaus zu verwandeln. Und natürlich habe ich dann auch noch ein bisschen was dazu geschrieben, nämlich ob man vor dem Sterben fliehen solle. Flucht, habe ich damals gesagt, ist keine Sünde. Aber Amtspersonen, Priester, Ärzte und Angehörige Erkrankter, die sind zum Bleiben verpflichtet. Die Krankheit ist keine Strafe Gottes. Die kommt vielmehr vom Teufel. Darum ist sie eine Bewährungsprobe im Glauben. Und seht mal zu, habt ihr heute dafür gesorgt, dass in den Lockdowns die Seelsorger in die Krankenhäuser konnten, die Angehörigen und Ärzte in die Altenheime gehen konnten? Vielleicht waren wir damals sogar etwas moderner noch als heute. Und es wäre zu schön gewesen, würde das Wort eines Predigers noch heute so viel Gewicht haben wie damals. Denn was Martin Luther von der Kanzel verkündigt hatte, das galt oft mehr als die Ratschläge und die Anweisungen der Behörden und der Bürgermeister. Wäre doch so schön. Okay. Aber nicht minder aktuell ist die Tatsache, dass die Pest, die seit ihrem ersten großen historischen Ausbruch im Frühmittelalter ja weltweit Millionen Menschen dahingerafft hat, auch die wurde begünstigt durch den Klimawandel und durch die Handelsbeziehungen, was man heute Globalisierung nennt. Der Pestfloh kam mit den Schiffen in die neue Welt. Anfangs stand man der Seuche hilflos gegenüber, doch nach und nach etablierten sich Gegenmaßnahmen, wie eben die Isolation von Kranken, die zum Teil ja auch Angstbewältigungsstrategien waren. Nun aber, was habe ich zu empfehlen angesichts einer solchen Pandemie, damals wie heute, wie man damit umgehen soll im geistigen Sinne? Ich lese euch mal vor, was ich 1527 geschrieben habe. Wenn Gott tödliche Seuchen schickt, dann will ich Gott bitten, gnädig zu sein und der Seuche zu wehren. Dann will ich das Haus räuchern und lüften, Arznei geben und nehmen, Orte meiden, wo man mich nicht braucht, damit ich nicht andere vergifte und anstecke und ihnen durch meine Nachlässigkeit eine Ursache zum Tode werde. Wenn mein Nächster mich aber braucht, so will ich zu ihm gehen und helfen. Siehe, das ist ein gottesfürchtiger Glaube, der nicht tollkühn und dumm und dreist ist und Gott nicht versucht. Und wenn ich die Pest gleich tausendmal an meinem Leibe hätte, will ich mich darum nicht zu Tode fürchten, denn ich habe Christus. Ist es sein Wille, so soll mir die Pest weniger schaden als der Floh unter meinem Arm. Der frisst und sticht wohl ein wenig, er kann mir aber das Leben nicht nehmen. Okay, auch ich habe mich mal geirrt, wenn ich das gewusst hätte damals. Aber gut. Aber weil wir nicht glauben und solche geistlichen Augen nicht haben, kommt es, dass wir uns so fürchten und verzagen und in so närrische Gedanken geraten. Alles Unglück, wie groß es vor deinen Augen ist, vor unserem Herrn Christus ist es weniger denn nichts. Darum, so du Sünde, Krankheit, Armut oder anderes an dir siehst, sollst du nicht erschrecken. Tue die fleischlichen Augen zu, und die Geistlichen auf und sprich, ich bin ein Christ und habe einen Herrn, der mit einem Wort diesen Unrat allein wehren kann. Was will ich mich darum so sehr bekümmern? Darum sollen wir doch glauben, vor Gott habe es ein ganz anderes Ansehen und fröhlich sagen, obgleich Armut, Pest und Tod da sind, so weiß ich doch als ein Christ von keiner Armut, Tod und Pest, denn vor meinem Herrn Christus ist es lauter Reichtum, Gesundheit, Heiligkeit und Leben. Gott gebe uns solche geistlichen Augen um Christi willen, dass wir durch den Heiligen Geist das Unglück anders denn die Welt ansehen und solchen Trost behalten und endlich mögen selig werden. Amen. Ja, so war damals meine Empfehlung und vielleicht ist sie immer noch heute aktuell. Aber ich hatte ja die These aufgestellt, ihr seid gar nicht so anders als wir damals. Und um euch das zu beweisen, lese ich euch mal vor, was ich damals schon aufgeschrieben habe. Aus der Weimarer Ausgabe. Den Volksglaube und erschreckliche Geschichten hat es damals schon gegeben. Hört die Geschichte vom teuflischen Succubus. Ein Edelmann hatte ein schönes Weib. Diese war ihm gestorben und auch begraben. Nicht lange danach lagen der Herr und Knecht gemeinsam in einer Kammer. Da kam des Nachts die verstorbene Frau und lehnte sich über das Bett des Herrn, so als wenn sie mit ihm reden würde. Da nun der Knecht sah, dass dies zweimal nacheinander geschah, fragte er den Junker, was es mit dem Weib auf sich hätte, die jede Nacht in weißen Kleidern vor sein Bett kommen würde. Der Edelmann jedoch bedeutete ihm, dass er die ganze Nacht über schlafe und nichts sehe. Als es wieder Nacht wurde, gab der Junker darauf Acht und wachte im Bett. Da kam die Frau wieder vor das Bett. Der Junker fragte, bist du gestorben und begraben? Da antwortete sie, sie habe wegen seines Fluchens und anderer grober Sünden sterben müssen. Wolle er sie aber wieder bei sich haben, so wolle sie wieder seine Hausfrau werden, so wie früher. Er sprach, ja, wenn es möglich ist. Sie aber forderte und mahnte ihn, er dürfe nicht fluchen, da sie schon an einem Fluch leide, sonst würde sie wieder sterben. Und das versprach ihr der Mann. Da blieb die verstorbene Frau bei ihm, regierte Haus, schlief bei ihm, aß und trank, zeugte auch Kinder mit ihm. Und nun begab es sich, dass der Edelmann einmal Gäste bekam. Am Abend holte das Weib nach gehaltener Mahlzeit einen Pfefferkuchen zum Obst aus einem Kasten, blieb dabei aber etwas zu lange fort. Da ergrimmte der Mann und fluchte auf seine sonst gewöhnliche Weise, worauf die Frau augenblicklich verschwand und es aus mit ihr war. Da sie nicht wiederkam, ging der Mann in die Kammer hinauf, um zu sehen, wo sie bliebe. Da lag ihr Rock, den sie angehabt hatte, halb mit den Ärmeln im Kasten, der andere Teil aber draußen, so wie die Frau sich gerade in den Kasten gebeugt hatte, als ihr Mann fluchte. Sie blieb für immer verschwunden und wurde später nicht mehr gesehen. Diese kleine Begebenheit wurde am Tische Martin Luthers erzählt, in den Tischreden ist sie aufgeschrieben und überliefert. Wir glaubten damals, es muss wohl der Teufel selbst im Spiel gewesen sein, der dem Edelmann wie ein Succubus in Gestalt seiner verstorbenen Frau beigewohnt hat und Kinder mit ihm gezeugt hat, was dann einfach nur den Schluss zulässt, es muss ein ziemlich teuflisches Adelsgeschlecht in Deutschland gegeben haben. Und welches das war, das möchte ich auch gerne wissen. Aber so, wenn man sich heute zu Halloween gruselt und Geschichten vom Teufel und übersinnlichen Mächten erzählt, so haben wir das damals auch schon getan. Und war nicht irgendwas, dass ein paar Jahre später diese Brüder Grimm da so ein Märchen aufgeschrieben haben von der verstorbenen Frau, die aus Liebe wieder zu ihrem Mann zurückkehrt? Ja, ja. So denn, feiert nun ruhig den Reformationstag. Feiert ihn mit Bier und Apfel, denn auch wenn ich genau wüsste, dass morgen die Welt untergeht, so wollte ich heute doch noch mein Apfelbäumchen pflanzen. Vergesst es, habe ich so nie gesagt. Ist mir zugeschrieben worden. Aber es nimmt ja doch auf die Lebensfreude, die ich empfohlen habe. Käthe hat mir ja schon damals als mein lieber Herr das Neinsagen beigebracht. Ich habe nie Nein sagen können, wenn ein Student kam und sagte, Martin, ich kann meinen Abschluss nicht feiern, ich habe kein Geld, kannst du nicht? Dann habe ich immer gesagt, ja klar, komm hier, die Tafel ist, wir richten's aus. Und Käthe musste es dann ausbaden. Und irgendwann hat sie dann mir das Haushaltsgeld gestrichen, mein Taschengeld. Sie sagte, ich brauche alles für die Haushaltsführung. Ich hatte keine Münze mehr in der Tasche. Dann kam eines Tages ein Student zu mir und sagte, Martin, guter Doktor, ich weiß gar nicht mehr, ich habe alles Geld ausgegeben, ich weiß gar nicht mehr, wie ich mir noch was zu essen nur kaufen kann. Hast du nicht ein paar Gulden vielleicht für mich? Und ich sagte, ja, auch nichts in der Tasche wirklich. Aber hier auf der Regalbank, hier habe ich einen Silberbecher. Den nimm den, verkaufe ihn, der ist noch einiges wert und das Leben geht weiter. Und da sagte der Student in diesem Fall, also verehrter Doktor, das kann ich nicht annehmen. Dieser Silberbecher ist nicht nur sehr viel wert, er ist auch ein Ehrengeschenk des Fürsten an dich. Da ist eingraviert, Ehrengeschenk des Fürsten an Dr. Martin Luther. Das kann ich doch nicht annehmen, das ist immateriell viel zu viel wert. Ich habe den Becher genommen, einmal Krunsch. Jetzt ist es nur noch Silberschrott, nun nimm. Ja. Auch das gehört zur Lebensfreude. Und ich muss zugeben, die Käthe hatte ja eine riesen Logistik zu bewältigen, mit Bierbrauen, mit Schlachten, mit der Bewirtschaftung von Gut Zülsdorf, und das ganze Lutherhaus war immer ein Taubenschlag. Nie weniger als 10, 12, 15, 20 Gäste am Tisch waren zu bewirten. Könnt ihr euch mal überlegen, was das für eine Leistung war? Alles ohne Kühlschrank? Nichts, was man auftauen konnte? Man musste genau wissen, wann man schlachten muss, wann man es aufbrauchen muss, wann man Bier brauen muss. Wer von euch braut eigentlich heute, ich glaube, das macht ihr auch heute schon wieder, nicht? Einige fangen wieder an, ihr Bier selber zu brauen oder ihren Schnaps selber zu brennen. Also ihr seid auch nicht so viel anders als wir damals. Nun, wenn ihr nun also frohen Herzens und fröhlichen Mutes in diesen wunderschönen Tag hinausgeht, dann feiert den Reformationstag, nehmt euch ein Bierchen mit, ein Reformationsbier, ein Kännlein Bier, ein Schlückchen Bier gegen den Teufel, ihn damit zu verachten, und ein Tütchen, in dem befindet sich ein Apfel. Ja, erinnert euch an den Adamsapfel, nicht? Das Stück, das dem Adam im Halse stecken blieb, als Eva ihm den Apfel reichte. Die Eva, die ja doch nichts anderes ist als des Adams Käserippe. Aber ein bisschen Käse ist auch da drinne, denn wir haben viel Käse gegessen, viel Milch verbraucht, Fleisch eben nicht, aber ein Brot als Zeichen des Grundnahrungsmittels, das wir heute wie damals hatten. Nun feiert also mit Speis und Trank, geht damit fröhlichen Herzens in diesen Tag und lasst den Unsinn mit Halloween. Gegen die bösen Geister hilft eh nur der beste Christus.